Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai, mit mir, Banks, mit Micha.
Moin.
Und Matze.
Servus.
Da sind wir wieder.
Rückkehr.
Sorry, jetzt falls ich heute rumhuste, den Weltmeister, ich bin krank.
Hat sie auch erwischt mit der Welle aus dem Winter.
Nee, das ist bei mir keine Grippe. Ich weiß auch nicht genau, was es ist. Ich bin einfach erschöpft.
Jo, passiert.
Das Leben ist es.
Ja, das sowieso. Aber es sind noch ein paar andere Sachen und es ist momentan ein bisschen anstrengend.
Ja, gefühlt ist irgendwie die ganze Welt aktuell ziemlich anstrengend, oder?
Ja, definitiv.
Das wird wahrscheinlich aber auch nicht besser die nächsten Monate.
Naja, ich sag's mal so, ich bin zumindest schon mal froh, wenn der Wahlkampf vorbei ist, weil ich kann's nicht mehr hören. Fürchterlich.
Scheuklappen aufsetzen.
Ja, ist schwierig, aber, ne?
Ja, das funktioniert leider auch nicht, weil ich muss mich halt, oder ich sag's mal so rum, momentan ist so eine Welle von kleinen Unternehmen, die den Bach runtergehen, weil ein US-Konzern gerade Amok läuft und das betrifft uns leider auch und das nervt momentan gewaltig. Es ist eigentlich sehr schade, aber naja, so viel zum Thema, man könnte es ja mal kontrollieren.
Ja, die Technik, ne?
Ja, wir kümmern uns um Sachen, die wir kontrollieren können. Und zwar die Berichterstattung aus Japan.
Können wir nicht. Unsere Berichterstattung.
Wir können uns entscheiden, über was wir reden wollen. Ne? Also so wollen wir es mal nicht sagen.
Gut, das stimmt.
Naja, fast.
Ja, da haben wir einiges tatsächlich. Warte mal, Trump steht hier heute nicht drin? Oh Gott sei Dank.
Jo.
Ja, den kann ich irgendwie auch gar nicht mehr ertragen. Und der Mann war noch nicht mal einen Monat jetzt im Amt.
Ehrlich, ne? Ich bete schon, wenn die 4 Jahre endlich vorbei sind. Das ist, aber gut, er steht nicht drin, das ist super. Dann fangen wir mal an mit der Staatsverschuldung. Denn Japan ist ja bekanntlich der verschuldetste G7-Staat. Wie soll ich sagen, das wird nicht besser. Denn die Gesamtverschuldung ist 2024 auf den Rekordwert umgerechnet 8,42 Billionen Yen Euro gestiegen. Das ist echt ordentlich.
Jo, das war natürlich klar. Da haben wir ja schon oft drüber geredet, dass die mehr Schulden machen ohne Ende.
Ja, und die Sache mit dem Primärsaldo ist ja jetzt erst 2026. Insofern, sagen wir mal so, sie sagen, dass es 2026 soweit ist.
Ich meine, erstes Ziel vor ein paar Jährchen war 2011 einen Primärüberschuss zu bekommen. Also im Sinne von wegen, dass sie alle ihre Ausgaben decken können durch die Steuereinnahmen. Das wurde dann seitdem immer klammheimlich weiter zurück verschoben. Und ja, die Welt ist nicht unbedingt überzeugt, niemand ist überzeugt von dem, ne? Und ihnen wird ja auch gedroht, die Kreditwürdigkeit herabzustufen.
Ne? Ja, das Problem ist halt, sie gehen halt von einem Wirtschaftswachstum aus. Da gibt's aber ein kleines Problem, der sitzt in der USA und wirft gerade mit Zöllen um sich. Und es ist nicht ganz so unwahrscheinlich, dass das eher ins Gegenteil führt.
Ja.
Man macht sich jedenfalls große Sorgen in Japan bei dem Thema, weil dass Trump in der Hinsicht keine Grenzen kennt, hat er jetzt schon ziemlich deutlich bewiesen.
Yep. Man muss aber auch sagen, also es war sehr lustig, weil letzte Woche hat sich ja Ishida mit Trump getroffen und das war eine, also ohne Witz, dann dahinter hätte man aufwischen müssen, weil das war, da hat sich eine Schleimspur gebildet, der Wahnsinn. Hat aber nicht viel gebracht. Trotz allem kamen ja Zölle jetzt auf Aluminium und Stahl, wenn ich mich gerade nicht irre. Und Japan bittet ja gerade um eine Ausnahmegenehmigung. Ob sie kommt, ist eher fraglich, weil wir kennen ja alle Trump. Nicht so gut.
Ja, darf nicht vergessen, er macht zwar das alles, weil er posiert, ne, nach außen hin. Logischerweise, bei vielen Leuten hat er dann gleich gesagt, ja, wir erheben Zölle, aber sind erstmal einen Monat ausgesetzt, weil wir müssen ja noch darüber reden. Es ist natürlich, um für ihn einen Hebel zu bekommen für Verhandlungen, dass er den Leuten diktieren kann, was ihm passt. Aber ja, sehen wir mal. Ne? Es kann sein, dass der einfach nicht drauf achtet, ne, und dann tatsächlich die Zölle einfach liegen lässt.
Nein, das glaube ich nicht.
Meinst du nicht? Also Nein. Ich weiß nicht. Ich traue dem alles zu.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn das ein Hebel für Japan sein soll, dann steuert Japan wieder auf so ein sehr ungünstiges Handelsabkommen mit der USA zu, so wie in seiner ersten Amtszeit. Und das war wirklich sehr ungünstig für Japan. Auf der anderen Seite gibt's ja noch die Sache mit Nippon Steel. Die wollten ja US-Steel bla kaufen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Firma heißt. Und der Deal ist ja jetzt komplett vom Tisch. Das hat Trump auch gesagt. Nein, hier wird nicht gekauft. Ihr könnt aber gerne investieren oder ihr solltet investieren. Und nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich befürchte leider, dass Trump dieses Mal um einiges katastrophaler agieren wird als bei seiner ersten Amtszeit. Das alleine sieht man ja schon mit, wie heißt das, Dodge oder irgendwie so? Ich meine, ernsthaft, wer Musk Macht gibt, der hat nicht mal alle Latten am Zaun.
Ja, es ist klar. Aber wir wissen es halt noch nicht, ne? Also wenn wir jetzt den schwarzen Peter an die Wand malen, hilft es uns auch nicht, ne?
Ich sag's mal so rum, schaut euch einfach mal an, was gerade auf der Sicherheitskonferenz in München passiert.
Ach ja, so. Konferenzen, Hänzen. Ne?
Ja, man muss sich ja irgendwie schon drauf vorbereiten. Und Japan bereitet sich ja drauf vor. Es ist halt nur die Frage, wie sehr Rückgrat halt die Regierungsspitze zeigt. Weil Kanada hat zum Beispiel gezeigt, wir lassen damit uns hier nicht herumspielen. Ne? Wenn ihr uns blöd kommt, dann kommen wir zurück. Und das könnte eigentlich Japan auch machen, gerade im Kontext auf die US-Truppen. Wir hatten ja schon mal drüber geredet, dass eigentlich theoretisch Japan dort am längeren Hebel sitzt und nicht die USA. Aber dann müsste man natürlich mal...
Nee, sorry, da muss ich erstmal dazwischen gehen. Nein, die US-Truppen werden definitiv gebraucht, weil sonst hat man mit China und vor allem mit Nordkorea da ziemlich gefährliche Gegner. Nee, aber tatsächlich mit Chip-Exporten. Da könnte man einen Hebel dran setzen und noch so ein paar anderen Komponenten. Das würde der USA wahnsinnig wehtun. Hinzu kommt, was man ja bei Zöllen gerne vergisst, die importierenden oder die importierenden Unternehmen kriegen dadurch ja höhere Preise, weil die Zölle werden ja logischerweise auf das Produkt umgeschlagen. Und dadurch steigen ja die Preise in Amerika an. Also im Prinzip macht Trump gerade für seine Bevölkerung alles einfach nur teurer.
Ja klar.
Ich meine, diese Idee dahinter, Entschuldige, aber diese Idee dahinter, ja, dann produziert halt eben in der USA und so weiter. Also tut mir leid, aber ein Stahlwerk baust du mal nicht eben nebenbei.
Nein, ja, und Wälder wachsen halt auch nicht einfach so, ne? Und Chipfabriken.
Ja, also die Ami-Basen sind ein zweischneidiges Schwert, weil niemals im Leben würde die USA darauf verzichten, dort die Basen zu haben im ostasiatischen Raum. Und auch Japan würde nie im Leben drum verzichten. Deswegen, ja, das sind irgendwie Hebel, die sich gegenseitig aufheben, ne? Wenn man es sich so überlegt.
Es gibt aber noch ein anderes. Achso, sag weiter.
Nee, passt schon.
Okay. Es gibt aber noch ein anderes Problem. Japan hat ja zurzeit eine Minderheitsregierung. Und da kracht's auch gerade ganz gewaltig, weil man hat den Haushalt für das nächste Geschäftsjahr noch nicht beschlossen. Und jetzt hat sich die größte Oppositionspartei hingestellt und gesagt, Freunde, wir müssen den Haushalt nochmal überarbeiten. Da müssen noch ein paar Punkte mehr rein. Und damit setzen sie jetzt den Premierminister wieder ordentlich unter Druck, weil alleine kriegt das definitiv nicht durch. Gänzlich unmöglich. Und es ist ja nicht die einzige Partei, die Druck ausübt. Es gibt ja dann noch eine andere Oppositionspartei, die halt auch sagt, na ja, wir müssen dann halt eben die Einkommensteuerobergrenze mal so leicht anheben, was übrigens auch wieder wahnsinnig viel Geld kostet. Also insgesamt gerade keine so gute oder sagen wir mal stabile Regierung.
Ja, also ich find's eigentlich schön, dass es Druck gibt von der Opposition. Nur leider können sie halt kein Rückgrat in die LDP rein verpflanzen. Ne?
Nein, das werden wir wohl auch nicht mehr erleben.
Aber nee, es wäre schon rein theoretisch möglich, dass bestimmte Bereiche der japanischen Regierung sich auch mal wehren würden gegen den Blödsinn von der USA aus. Mhm. Aber ja, das bleibt erstmal nur bei Druck. Opposition sollte einfach weiter ausgebaut sein. Ne? Das nochmal eine Wahlschlappe wäre was Gutes für die LDP.
Vielleicht erleben wir das diesen Sommer. Es würde mich ehrlich gesagt nicht wirklich wundern, weil die Umfragewerte von Ishiba sind bei 28,5% aktuell. Haben sich halt so vor Wochen nicht wirklich verändert. Ist also wahnsinnig wenig. Und es wird einfach nicht besser. Aber die Leute haben einfach die, gelinde gesagt, Schnauze voll. Und Preise steigen halt weiter. Man hört immer sehr viel Blabla aus der Regierung, aber es passiert halt schlicht und ergreifend einfach nichts. Also man unternimmt immer nur so kleine Häppchen. Also zum Beispiel jetzt gibt man Reisreserven frei, um den Reispreis zu drücken. Ja, das ist natürlich eine Maßnahme, aber der Rest ist ja immer noch wahnsinnig teuer.
Und man kann eigentlich sagen, dass sie an ihren eigenen Stühlen ganz ordentlich sägen und auch nicht irgendwie daran aufhören, weil wir hatten jetzt auch anderweitig so viele Skandale und andere Problemchen. Und man hat immer gesagt, oh ja, dann ist das halt so, tut uns jetzt irgendwie leid, aber,
ja,
aber ja, was wollt ihr denn von uns? Ne? Was sollen wir denn jetzt machen? Wir haben doch gesagt, dass es uns leid tut. Und
ja, wobei,
das verzeiht man halt auch nicht mehr, ne?
Nein, aber vor allen Dingen auch die Politverdrossenheit wird halt immer größer. Man ist halt mit sich selbst beschäftigt und will sich dann auch nicht darum noch kümmern, was ich irgendwo verstehen kann. Weil man halt einfach sagt, naja, in der Politik wird sowieso viel gelabert, aber das war's dann halt einfach. Ändert sich ja sowieso nichts, egal wer an der Macht kommt, ne?
Ja, deswegen gibt es wahrscheinlich auch eine ganze Menge Bereiche in der japanischen Gesellschaft, wo die Leute sich denken, wir müssen es halt irgendwie selber zusammenbasteln, wenn nötig damit Spucke und ja.
Ja. Schlicht und ergreifend.
Ja.
So, man arbeitet ja momentan wieder mal an Lohnerhöhungen. Was, also die Shunto sind ja im Prinzip im vollen Gange, das sind die Frühjahrslohnverhandlungen. Die Gewerkschaften von den einigen großen Unternehmen, insbesondere die Gewerkschaft von Toyota, hat jetzt schon ihre erste Forderung gestellt. Die möchte halt die gleiche Lohnerhöhung wie im Vorjahr haben. Das ist so ein bisschen, oder ich sag mal, auf dieses Ergebnis zwischen Toyota und deren Gewerkschaft, da wird ein bisschen drauf geachtet, weil das so der Messwert eigentlich für die Shunto sind. Und das ist halt schon mal ordentlich. Also man strebt zum Beispiel Bonuszahlungen in Höhe von 7,6 Monatsgehältern an. Da kann man eigentlich nicht meckern. Auch bei Nissan wurde schon eine Erhöhung gefordert und bei Mitsubishi, wenn ich mich gerade nicht irre, und natürlich auch in der Stahlbranche. Insgesamt ist es halt so, es wird in Japan definitiv Lohnerhöhungen geben, vor allem bei den großen Unternehmen. Die kleinen haben wirklich böse Probleme mitzuziehen. Ob das allerdings ausreicht, um eben die Reallöhne tatsächlich zu erhöhen, das steht wieder auf einem anderen Blatt Papier. Das hat letztes Jahr nämlich leider auch nicht geklappt. Und letztes Jahr hatten wir die höchsten Lohnerhöhungen seit Jahren in Japan.
Ja, es wird wahrscheinlich dieselben geben, mit ähnlichen Flächenwirkung wie letztes Mal. Also gesprochen, nur so ein Viertel der arbeitenden Bevölkerung kriegt wirklich ordentliche Lohnerhöhungen.
Ja.
Und die reichen gerade so, um mitzuhalten. Wahrscheinlich. Weil einmal die Inflation wird erstmal nicht aufhören.
Nein, sie wird nicht aufhören, weil auch die Bank of Japan schon wieder über eine weitere Zinserhöhung nachdenkt. Und das macht das Ganze natürlich noch teurer. Übrigens, das ist auch nicht sehr gut für die Staatsverschuldung. Also insgesamt kann man sagen, Japan wird, zumindest wenn man da lebt, immer teurer. Mit ein bisschen Glück bleibt das halt für den Urlaub günstig.
Aber auch irgendwie so ein bisschen zynisch, ne?
Ja, eigentlich schon.
Ja, aber wie gesagt, ich denke nicht, dass es da irgendwie größere Entwicklungen jetzt ins Positive zumindest demnächst geben wird. Also.
Nein, also das denke ich ehrlich gesagt auch nicht. Es ist momentan eher so ein, wir vermeiden mal das Schlimmste. Wenigstens das.
Ja, wobei das ja auch mehr schlecht und als recht funktioniert, oder?
Ja.
Weil profitieren, wie gesagt, haben wir jetzt ja schon mehrmals gesagt, profitieren tun ja im Prinzip nur die Leute bei großen Konzernen und alles, was kleiner ist. Das hat entweder Glück oder muss halt mit Insolvenzen rechnen, weil die sind ja auch auf dem Rekordhoch, ne?
Richtig. Also insgesamt muss man leider ganz ehrlich sagen, es läuft nicht unbedingt gut. Klar, natürlich, die Arbeitslosigkeit sinkt weiter, was ja auch irgendwie gar kein Wunder ist, weil ja Arbeitskräfte fehlen ohne Ende. Aber ob das unbedingt jetzt gerade so die positivste Entwicklung insgesamt ist, nee, glaube ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. So, bleiben wir mal ein bisschen in der Wirtschaft, denn DeepSeek, also sprich die chinesische KI, hat ja für ordentlich Wirbel gesorgt, als sie auf einmal auf dem Markt erschienen ist, weil sie kann ungefähr das gleiche wie ChatGPT mit seinem 4 bla, ich weiß jetzt gerade nicht, wo die genau sind, Sprachmodell. Aber es gibt böse Sicherheitsbedenken und dadurch, dass DeepSeek im Prinzip ja für weniger Geld entwickelt worden ist, hat es erstmal dafür gesorgt, dass Nvidia einen ziemlich bösen Börsencrash hingelegt hat. Und man kann davon ausgehen, dass das Ding natürlich eingesetzt wird. Aber viele große japanische Firmen sagen jetzt, liebe Mitarbeiter, Finger weg davon. Auch die Regierung hat mittlerweile in den Behörden gesagt, Leute, lasst es, dass die Daten werden in China gespeichert. Das ist nicht gut, denn dann unterliegen sie chinesischen Gesetzen und was das heißt, können wir uns alle denken. Außerdem warnt man auch die Bevölkerung, liebe Leute, passt bloß auf, wenn ihr das Ding benutzt. Und DeepSeek ist übrigens eine der aktuell am meisten downgeloadeten Apps in Japan.
Hier ist das Lustige daran, ne? Du könntest ja DeepSeek ohne Probleme offline benutzen. Dafür ist es auch gebaut. Das ist ja ein quelloffenes Ding. Du kannst da direkt in den Code reinschauen. Alles kein Ding. Du müsstest dich gar nicht mit den chinesischen Servern verbinden. Das Problem ist allerdings, die Entwickler von DeepSeek haben sich einen feuchten Kehricht um Datenschutz gekümmert. Das ist genauso, wie wenn du mit einem Windows XP-Rechner ins Netz gehen würdest. Ja, ja. Das Ding ist offen für die Welt.
Richtig. Aber ich finde es halt trotzdem interessant, dass halt direkt gesagt wird, liebe Mitarbeiter, bitte nicht benutzen. Ja. Also das im Prinzip von allen Seiten aus gewarnt wird. Allgemein kann man auch vor dieser KI bloß warnen. Die ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Man sollte den Datenschutz nicht so fahrlässig sehen.
Ja, manchmal schon.
Ja, manchmal.
Aber Datenschutz in Japan sowieso mehr so etwas stiefmütterlich behandelt wird, ist ja nichts Neues. Also da gibt es ja auch regelmäßig irgendwie, wenn Datenlecks wieder im Umlauf sind von den ganzen Firmen, so Warnungen, so bitte klickt nicht auf irgendwelchen merkwürdigen E-Mails von irgendwelchen afrikanischen Prinzen und verlorenen Schwiegertöchtern. Bitte nicht. Und steckt nicht irgendwelche fremden USB-Sticks irgendwo rein. Also dass da irgendwie noch nicht so ein großes Verständnis herrscht, ist ja nichts Neues in Japan.
Ja, es wird mittlerweile besser. Also da die Regierung ja mittlerweile auch ein bisschen verschärfter, zum Beispiel gegen Google und auch Apple vorgeht, wird man schon hellhöriger. Und außerdem ist ja auch mit der My-Number-Karte, sagt man ja auch, da merkt man halt schon, der Datenschutz ist schon ein Thema. Es ist halt leider nicht, ich sag mal, noch nicht da, wo es eigentlich hingehört, vorsichtig ausgedrückt.
Ja,
denn auch wenn zum Beispiel Webseiten umsonst sind, nee, sie nehmen eure Daten und naja,
das umsonst ist der Tod.
Nein, auch der nicht. Der kostet mittlerweile übrigens auch schweineviel Geld. So, und dann sind wir noch bei Honda und Nissan, denn Honda und Nissan haben jetzt die ganze Zeit über eine Fusion gesprochen, denn Nissan geht es alles andere gerade als wirtschaftlich gut. Dadurch wäre auch der drittgrößte japanische Automobilkonzern entstanden. Es ging halt darum, sich auf dem Weltmarkt zu behaupten. Aber die Gespräche sind die Woche jetzt geplatzt, im wahrsten Sinne des Wortes, denn Honda ist ziemlich unzufrieden mit den Sanierungsmaßnahmen, die Nissan ergriffen hat. Also zum Beispiel, da werden jetzt ein paar Mitarbeiter rausgeschmissen, so 9000 und Kapazitäten runtergefahren und so weiter. Und deswegen sagt man jetzt, nein, keine Fusion. Das kommt für Nissan übrigens zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, denn man hatte nämlich auch noch seine aktuellen Zahlen parat und es sieht wirklich nicht gut aus. Also der Gewinn und alles ist eingebrochen. Tja, und der Retter in der Not, das spielt gerade Foxconn, denn die bringen sich jetzt in Stellung, um sich eben an Nissan zu beteiligen. Denn Foxconn möchte weg von, wir sind nur der größte Autohersteller von Elektronikprodukten und Zulieferer von Apple, sondern man möchte halt auch seine Ambitionen im Elektrofahrzeugbereich ausbauen.
Ja.
Man möchte also ein Stück vom Kuchen haben.
Naja, der Kuchen lohnt sich halt, weil, also ich sag's jetzt mal so, wir sind jetzt hier in einem Bereich, da muss man schon ein bisschen genauer hinschauen, denn unsere Politik labert ja im Prinzip die ganze Zeit was anderes. Tatsächlich ist es so, der Elektromarkt boomt. Also mit Ausnahme von Tesla, da gehen die Verkäufe zurück, aber das ist jetzt bei dem Boss auch kein Wunder.
Ja, okay, aber Foxconn aus Taiwan, die haben ja ihre Finger größtenteils in vielen Chips drin, ne?
Jupp.
Die produzieren Mikrochips in Massen und das ist natürlich eines der Hauptwirtschaftszweige von Taiwan, ne? Und klar, es hilft, wenn man sich da ein bisschen diversifiziert, weil wir haben ja gehört über die letzten Jahre, dass überall in der Welt die wegen der Chip, wie heißt es nochmal, mit dem Mangel in der Pandemie, die Leute neue Chipfabriken gebaut haben. Ne? Überall in Amerika,
ja, oder
in Deutschland.
Sie sind halt dabei, die Lieferkette zu diversifizieren. Genau. Was und ja jetzt, auch richtig ist, muss man ja auch ehrlich sagen.
Da denkt sich natürlich, Foxconn, da können wir nicht nur darauf unsere Pferdchen setzen, sondern wir brauchen auch noch was anderes.
Ja, ich meine, man sieht das ja zum Beispiel an, war das Xiaomi? Ja, ich glaube ja. Die haben ja jetzt ein Auto vorgestellt, also ein Elektroauto vorgestellt und ursprünglich war die Firma ja eigentlich dafür da, um billige Handys auf den Markt zu schmeißen. Und das Auto ist wirklich beeindruckend, also das muss man ganz ehrlich sagen, und hat sogar einen akzeptablen Preis. Also der Kuchen ist halt wirklich groß und naja, warum nicht mitmachen? Vor allem, weil die größte Konkurrenz, also sprich die deutschen Autokonzerne, versagen auf dem Gebiet leider total.
Man hat halt versäumt, halt was Produkt praktisch für die Allgemeinbevölkerung zu machen. Das ist ja, deswegen hat ja auch Xiaomi und so Sachen wie Huawei gut funktioniert, weil sie im Prinzip ein fast gleichwertiges Produkt wie Apple und Co. auf den Markt gebracht haben, aber im Prinzip zur Hälfte des Preises. Das kaufen die Leute natürlich dann eher, weil es muss ja nicht immer High-End sein.
Man darf aber auch nicht vergessen, dass China unglaublich viel Geld in die Autoindustrie gepumpt hat. Also China, muss man ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob man das als schlau bezeichnen kann. Ich bin jetzt kein Wirtschaftsexperte, aber ich finde das schon ziemlich schlau. Die haben halt gesagt, okay, jetzt öffnet sich ein neuer Markt, wir stoßen rein und wir subventionieren bis zum geht nicht mehr und bringen den Markt, also machen uns halt eben zum größten Hersteller, bis er dann alleine tragfähig ist und ja, bumm. Und das haben sie bei den Elektroautos definitiv extrem gut gemacht.
Ja, das stimmt, aber man muss auch da sagen, dass die Subventionen auch ausgenutzt wurden. Also wenn man sich so ein bisschen da hinter den Türen mal in China anguckt, da ist auch viel Schmu getrieben worden und der Markt sieht vielleicht, wenn man genauer hinguckt, auch nicht so rosig aus, wie manche es vielleicht darstellen. Aber dass sie definitiv jetzt gerade Vorreiter sind, das lässt sich natürlich nicht abstreiten.
Das ist es eben. Naja, wir setzen halt wieder auf Verbrenner. Ob das so eine gute Idee ist, weiß ich nicht. So, ich liebe ja bekannte Statistiken, also machen wir mal was Neues in der Richtung. Denn die nationale Polizeibehörde hat ihre Statistik für 2024 bekannt gegeben und darin heißt es, dass insgesamt 239 Polizisten in Japan wegen Fehlverhaltens entlassen, suspendiert oder diszipliniert worden sind. Das sind 27 Beamte weniger als im Vorjahr. Was allerdings ein bisschen zu denken gibt, insbesondere sexuelle Belästigung und Missbrauch hat den größten Anteil daran.
Ja, sowieso, wenn man an die größten Vergehen da sich das anguckt, dann kommt dieses Bild von wegen der Polizist, der seine Machtstellung ausnutzt, nicht dabei hinaus. Das sind einfach nur Kleinverbrecher, ne?
Richtig.
Die da rausgeschmissen wurden.
Ja, ich bin eigentlich auch überrascht. Eigentlich hätte ich, also vielleicht bin ich da so pessimistisch, aber ich hatte eigentlich erwartet, dass die Zahlen höher sind. Gerade weil wir im letzten Jahr so viele Berichte vom Fehlverhalten von Polizisten hatten und auch das Thema zum Beispiel hier Geiselinhaftierung und solche Sachen.
Ja, das wird halt nicht so wirklich behandelt. Das wird
also du meinst, theoretisch die könnten bestraft. Die Zahlen höher sein, oder?
Theoretisch ja. Definitiv. Was übrigens tatsächlich auch auffällt, ist, dass es immer mehr Verfehlungen hochrangiger Beamter gibt. Also zum Beispiel gab es bei der Präfekturpolizei Okayama einen Rauschmiss des Leiters der Verkehrsabteilung, denn der hat seine Untergebenen sexuell belästigt. Oder in Kyoto hat halt jemand dann mal so ein bisschen Begünstigung von einem Kumpel angenommen und so weiter. Und nee, das war nicht in Kyoto, das war in Hiroshima. Sorry, in Kyoto ist der Polizeichef durchgedreht und hat einen seiner Untergebenen gedroht, ich bring dich um.
Ja.
Was die Sache jetzt auch nicht besser macht, ne?
Aber trotzdem, ja, das alles ist so Nebensache, ne? Die Hauptprobleme sind immer noch Belästigung, Diebstahl und Betrug und Verkehrsverstöße. Ja. Also sie rasen, sie klauen und sie pöbeln die Leute an. Das sind die drei Großprobleme, was ich irgendwie nicht unbedingt erwartet hätte.
Echt nicht? Wie gesagt, vielleicht bin ich da so pessimistisch, was Polizisten angeht, aber weil die halt gerade in so einer Machtposition sind, aber das überrascht mich so am wenigsten.
Ja klar, aber das sind halt so kleinkriminellen Sachen, ne?
Ich hätte
halt wirklich nur eher so Machtmissbrauch erwartet, aber nee, das wird wahrscheinlich nicht öffentlich bestraft oder direkt so, sondern das wird halt so nebenbei geregelt, wo keiner hinguckt.
Ja, wahrscheinlich. Deswegen, ich glaube auch nicht unbedingt, dass die Zahl der höher positionierten Polizisten gestiegen ist, die irgendwie bestraft wurden, sondern ich glaube einfach nur, dass es mehr Leute gibt, die das A melden und wo es auch eher Konsequenzen hat.
Naja, dadurch werden ja halt mehr bestraft, also ist die Zahl
deswegen
schon
meine ich ja, also ich denke nicht, dass die Zahl der Täter gestiegen ist, sondern einfach nur die Zahl der Leute, die das tatsächlich melden.
Ja.
Weil, ja, also wie gesagt, Polizisten sind in Machtpositionen. Ich möchte übrigens damit nicht sagen, dass alle Polizisten schlecht sind, sollte man ja auch betonen, sonst hört man ja schon wieder die Steine fliegen hier.
Nee. Aber es sind eindeutig auch nur Menschen. Ne?
Genau, es sind auch nur Menschen und da gibt es halt auch schwarze Schafe. Ne? Das sollte man nicht
die
vergessen.
Die hat man bekanntlich überall.
Genau.
So, wenn wir schon mal gerade bei der Polizei sind, kommen wir mal zu Gefängnissen. Denn Japan wird ja im Juni eine neue Strafrechtsreform bekommen. Und darin wird mehr Wert auf eine erfolgreiche Integration von Straftätern in die Gesellschaft gelegt, um halt eben Rückfälle zu vermeiden, als eben auf, Bestrafung. Das Ganze führt allerdings momentan zu ganz heftiger Kritik von Gefängniswärtern und die ist ziemlich umfangreich, denn auf der einen Seite sagen viele, ja, das ist ja alles wahnsinnig toll, wir sollen jetzt also wahnsinnig höflich zu den Gefangenen sein und so weiter und so fort. Ihr vergesst aber, dass es so ein gewisses Ungleichgewicht gibt zwischen Disziplinierung und Förderung und zum anderen, wir haben gar nicht die Zeit, um uns um alle Insassen zu kümmern. Und der dritte Punkt ist, Leute, ihr wertet unseren Job ab.
Das sind irgendwie merkwürdige Argumente, oder?
Das Problem ist, die Gefängniswelt von Japan, die hängt recht richtig weit zurück. Sie haben sich ja damals nach preußischem Vorbild irgendwie organisiert und die hängen jetzt immer noch am Anfang des 20. Jahrhunderts von ihren Methoden teilweise, ne?
Ja, definitiv.
Ja, und das, also ich weiß nicht, wie viel von dieser Kritik da nicht einfach nur so aus einem, ja, aus dem Trott stammt, den sie als bedroht jetzt sehen. Ne?
Naja, ich sag's mal so rum. Es stimmt schon, dass es zu einem Ungleichgewicht zwischen Disziplinierung und Förderung kommen kann, tatsächlich. Das ist nicht auszuschließen. So Sachen wie, wir sollen ein bisschen höflicher mit den Gefangenen umgehen, also ganz ehrlich, das kann man ruhig machen. Es ist ja mittlerweile auch so, dass es schon eine Richtlinie des Justizministeriums gibt, die halt Gefängnisjargon verbietet, also sprich, die Wärter müssen halt eben auf angemessene Sprache den Inhaftierten gegenüber achten. Es geht halt darum, dass diese Abwehr oder dass man Angst hat, dass diese Abwertung halt dazu führt, dass man die Leute viel schneller wieder rückfällig werden, dass man sie einfach nicht erfolgreich in die Gesellschaft integrieren kann. Also insgesamt ist die Strafrechtsreform eine gute Idee, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Problem ist aber, es ist halt so, man oder die Gefängnisse sollen halt eben für die Insassen individuelle Programme festlegen, um sie halt eben besser dann zu fördern. Aber dafür braucht man Personal und dafür braucht man wirklich Zeit und das könnte schwierig werden. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das eigentlich so funktioniert, wie man sich das wieder vorstellt.
Ja, also wie ich schon gesagt, die sitzen in ihrem wirklich alten Trott drin, im veralteten Trott, ne? Und die müssten halt eine Menge Umschulungen machen und extra Personal haben, um das hinzukriegen. Es wäre eigentlich notwendig, ne? Weil die Wiederintegration in die Gesellschaft ist auch in Japan, funktioniert nicht so gut. Da könnte man schon dran feilen, ne? Auf jeden Fall.
Dezent ausgedrückt, ja.
Ich meine, besonders Leute, die irgendwie mit der Yakuza in Verbindung stehen, die haben eigentlich keine Hoffnung auf ein anständiges Leben ohne Verbrechen, weil die sind so gebrandmarkt und die kriegen halt auch null Support von der Regierung. Darüber hatten wir auch schon gesprochen, dass es zwar schön und gut, dass man da gegen organisiertes Verbrechen so hart durchgreift, aber dann muss man auch den Leuten die Möglichkeit geben, ein normales Leben danach zu führen. Weil sonst rutschen die da immer wieder rein, weil die denken sich auch, na, was soll ich denn machen? Ne? Ich kann keinen richtigen Job haben, also mache ich das, indem ich halt irgendwie gut bin. Und naja, wenn ich wieder im Gefängnis lande, dann ist es halt so.
Ja, das, wie gesagt, es ist halt nicht wirklich durchdacht. Das ist eben das Problem. Es ist eine gute Idee, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber man hätte es besser machen können. Aber gut, das kennen wir ja. Aber zumindest ist es mal ein Schritt.
Ja, es ist ganz wichtig, dass das reformiert wird, das Gefängnissystem in Japan, weil das ist wirklich Mittelalter. Also da, ich meine, selbst unsere Gefängnisse sind ja irgendwie immer noch so ein kleines bisschen altmodisch. Gut, über amerikanisch muss man auch nicht reden, aber da ist Japan wirklich weit abgehängt.
Definitiv. Ja, es gibt noch viel zu tun.
Und ich meine, man braucht ja in Japan Arbeitskräfte, also warum nicht? Man könnte das ja nutzen.
Da spricht aber, glaube ich, ein bisschen auch mehr so die Vorurteile dagegen.
Ja, aber das muss ja dann Teil von solchen Projekten sein. Also ich sag mal, wenn irgendjemand eine Oma die Handtasche geklaut hat, ist das ja nicht ein böser Mensch auf Lebenszeiten, oder? Gut, wenn wir jetzt einen Sechsfachmörder haben, da würde ich mir zweimal überlegen, ob ich den jetzt als Pflegepersonal einstellen möchte.
Es geht jetzt nicht um Mörder oder so, die landen ja in der Regel sowieso in der Todeszelle oder zumindest das Leben lange Haft. Nein, um die geht's natürlich nicht, weil da brauchst du nicht integrieren, da gibt's eh keinen Zurück mehr in die Gesellschaft.
Ja, aber gerade bei Jugendlichen, weiß ich nicht, ich meine, man kennt das ja. Es gibt halt Jugendliche, die sind vielleicht durch familiäre Probleme oder Umfeld ein bisschen schief auf die schiefe Bahn, die klauen vielleicht was oder stellen irgendwas mit einem Motorrad an oder prügeln sich mit jemandem. Und die kann man doch wunderbar nochmal in die Gesellschaft integrieren, wenn man sich so ein bisschen Mühe gibt.
Wenn aber auch genug Personal da ist.
Ja, deswegen meine ich ein bisschen Mühe geben. Das heißt auch, dass man für Personal sorgen muss. Für Gelder, Personal, Weiterbildungen, für Kampagnen,
genau,
etc.
Da hast du gerade drei Probleme auf einmal angesprochen.
Ja, alle drei funktionieren nicht, weil sie nicht da sind.
Ja, so kann man das auch sagen. So, kommen wir mal zum Valentinstag, denn dann ist ja heute Valentinstag.
Ach ja.
Also ja, zumindest dort, wo wir aufnehmen.
Wie, habt ihr keinen geliebten Menschen heute irgendwas Schönes gesagt, zumindest?
Ich habe Leuten nur einen schönen Valentinstag gewünscht, mir aber auch nicht.
Ja, das hab, ich habe zumindest einer Person was gesagt. Ich bin heute mal stolz auf mich, habe dran gedacht. In Japan ist das ja bekanntlich dann doch schon ein bisschen größeres Thema als hier in Deutschland. Also hier, klar, man rennt los, holt Blumen, vielleicht eine Schachtel Pralinen oder ein Parfum oder keine Ahnung, Mutti kriegt eine, was schenkt man Muttis? Was haben Kinder immer Muttis geschenkt?
Zum Valentinstag? Der Muttertag war es, was soll denn das?
Ach, der Muttertag, stimmt. Ja, ich kann mich immer nur am Vatertag erinnern, weil da habe ich immer eine Tasse besorgt. Ich glaube, mein Vater hatte das echt satt. Naja, jedenfalls ist es halt in Japan so, man hat zum Beispiel auch, also nicht nur seinen Liebsten irgendwie Pralinen geschenkt oder Schokolade, was weiß ich was, sondern auch zum Beispiel an Kollegen oder Geschäftspartnern. Aber genau dieser Punkt stirbt langsam aus, denn nur noch 10% der Menschen schenken ihren Arbeitskollegen oder Geschäftspartnern am Valentinstag etwas. Das ergab jetzt nämlich eine Umfrage. Man sieht es einfach nicht mehr für nötig an. Sehr interessant ist übrigens, klar, Ehepartner und Partner stehen natürlich am Nummer 1 bei der Umfrage. Dann kommen halt Kinder. Und Kollegen teilen sich mit Eltern den dritten Platz. Das fand ich dann doch ein bisschen hart.
Ja, das ist die Giri-Toko. Also die aus Pflichtgefühl geschenkte genau. Schokolade für Kollegen und Freunde, ne? Die ist irgendwie gerade nicht so beliebt mehr, ne? Weil man kein Geld für ausgebe. Ist irgendwie extra wurscht.
Und dazu kommt auch noch, dass man mittlerweile gerne Geld spart. Also erstmal ist tatsächlich das allererste Mal der Supermarkt die Anlaufstelle Nummer 1, um eben Schokolade für den Valentinstag zu kaufen. Und auch das Budget selber ist gefallen. Man gibt also lieber weniger Geld aus.
Ist verständlich aufgrund
der Situation. Wobei ich sagen muss, also aktuell liegt das so ungefähr bei 24 Euro. Das ist immer noch wahnsinnig viel.
Ja, aber das ist so, glaube ich, der normale Preis für Pralinen in Japan, oder? Also ich habe einige Bilder gesehen von wirklich wunderschönen Pralinen. Also da muss man ja sagen, das, was wir hier als Pralinen bezeichnen, das ist ja okay.
Reden wir nicht drüber.
Aber so selbst die kleine Schachteln kosten meistens schon 20 Euro. Also ich glaube, so 20, 30 Euro sind der normale Durchschnitt. Wenn du halt wirklich was Besonderes willst, also so eine große Schachtel mit ganz teurer Schokolade, dann sind das auch mal 50 Euro. Ist, wie gesagt, meiner Ansicht nach Normalpreis. Aber ist dann eigentlich noch so die Tradition, dass man auch einfach selber Pralinen macht? Also das ist ja so ganz typisch bei,
die ist tatsächlich
bei Mädchen in der Schule.
Nee, mittlerweile ganz schön abgeschlagen. Tatsächlich. Ja, es machen, also immer weniger machen halt die Schokolade selbst. Man geht halt lieber kaufen. Geht wahrscheinlich schneller. Ja, klar, geht schneller.
Ja, naja, also ich meine, so viel Arbeit ist es nicht.
Nee, ich meine.
Aber es kostet halt auch Geld, ne?
Richtig.
Ich meine, es reicht ja schon, wenn du einfach die Schokoladentafel schmilzt und in neue Förmchen gießt, schon hast du deine eigenen Schokoplätzchen, ne?
Ja, so kenne ich das eigentlich. Also so kennt man das natürlich aus den Serien, beziehungsweise man macht da, weiß ich nicht, noch einen Spritzer Sahne rein oder Nüsse, wenn es was Besonderes sein soll. Aber ja, na gut, das ist aber, finde ich, irgendwie ein bisschen schade, dass die Tradition dann ausstirbt, das selbst zu machen, weil das hat auch irgendwie noch so einen ganz besonderen Charme.
Es ist komisch, ne? Der Zyniker in mir sagt natürlich, boah, ja, das haben doch sowieso nur die Schokoladenfirmen eingeführt, damit es hier ein bisschen einen kleinen Tag gibt, wo sie mehr Umsatz machen können. Aber es hat sich ja auch zu einem kulturellen Ding entwickelt. Das ist ja, hat sein eigenes Leben bekommen, ne? Und dann wird es wahrscheinlich auch, je nachdem, wie die Kultur sich entwickelt, von selber wieder verschwinden, wenn es darauf herausläuft.
Wenn es nicht mehr nötig ist.
Die ganzen Umfragen in den letzten Jahren, da kam ja auch immer mehr heraus, dass viele das einfach wahnsinnig anstrengend finden. Also, wie man da alles beschenken muss, das kann übrigens wirklich ordentlich ins Geld gehen, gerade als Selbstständiger zum Beispiel. Und dass man das dann nicht mehr macht, das kann ich sehr gut verstehen.
Ja, bei Japan ist halt die Situation, dass es halt immer so als Pflicht angesehen wurde. Ne? Also gerade im Arbeitsumfeld, wo wir beim Thema halt auch wieder Machtmissbrauch und Machtgefälle sind. Da kann ich das natürlich verstehen. Aber es ist ja auch irgendwie mal nett, einfach mal einen Tag zu haben, um jemandem eine kleine Freude zu machen. Ich habe zum Beispiel gestern gesehen, ich meine, gestern war doch nicht Valentinstag, aber da hat tatsächlich ein junges Mädchen der Kassiererin so eine Rose geschenkt. Das fand ich sehr süß. Einfach nur so mal so als Dankeschön, ne?
Ja, das ist der Punkt. Also ich meine, klar, man soll schon Valentinstag auch mal eben an seinen Liebsten denken, bin ich der Meinung. Aber das sollte man eigentlich an jeden anderen Tag eigentlich auch.
Das stimmt.
So, kommen wir mal zum Themengebiet Tourismus, denn da haben wir tatsächlich ein paar Sachen. Kennt ihr Sankei-Messer?
Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Die typischen japanischen Chefmesser.
Ne? Handgeschmiedet, wohlgemerkt. Das ist ganz, ganz wichtig. Es sind handgeschmiedete Messer. Und bitte fallt nicht immer oder fallt nicht auf diese Spamwelle rein, die auch momentan wieder ist. So, ich habe das schärfste Messer aus Japan, bla bla bla. Nee, das ist Massenware aus China. Das braucht kein Mensch. Tatsächlich sind diese Messer gerade bei Touristen unglaublich beliebt. Und die gleichnamige Stadt, wo die Dinger halt auch hergestellt werden, kann sich eigentlich vor Verkäufen gar nicht mehr retten. Das merkt auch das Museum in der Stadt, denn tatsächlich schaffte man es 2023 erstmal einen Jahresumsatz von 100 Millionen Yen zu generieren, also 639.161 Euro umgerechnet ungefähr. Man erwartet für das laufende Geschäftsjahr, das endet ja im April, einen weiteren Rekord und ja auch so, die Dinger verkaufen sich, ich würde jetzt fast sagen wie geschnitten Brot, aber die schneiden das Brot ja eigentlich.
Ach jo.
Das finde ich persönlich schon echt nice. Also die Messer sind wirklich toll. Ich habe auch eins und ich hatte noch nie ein schärferes Messer. Und das sieht man, glaube ich, auch an meinen Fingern manchmal. Aber die sind wirklich 1A, die Dinger. Kosten dementsprechend natürlich auch.
Ja, es ist Messer ist so ein komisches Thema, weil meistens für den Normalo-Haushalt ist das unnötig, sich sowas Edles zu holen. Das braucht dann wirklich eigentlich nur jemand, der das als Arbeit so hat. Ne? Oder natürlich wirklich als ernsthaftes Hobby. Ich meine, wenn du jede Woche ein kleines Buffet für deine Freunde kochst, dann ist es vielleicht was anderes. Ne?
Aber also nur, um mich ganz kurz vor allem freizusprechen, meins war ein Geschenk. Ich koche zwar gerne, aber ich komme kaum dazu, weil ja für mich alleine lohnt sich's nicht. Aber tatsächlich, es ist auch größtenteils immer so als Geschenk, denn ausländische Touristen kaufen häufig Dutzende von Messer als Souvenir für Familie und Freunde. Und besonders beliebt sind natürlich Klingen mit wellenförmigen Mustern. Ich meine, das war jetzt irgendwie zu erwarten. Also es ist halt eben, ja, ein Geschenk.
Ja, genau. Ein
ziemlich teures, aber es ist halt, wird als Geschenk benutzt.
Ja, da geht es nicht wirklich 100% um die, ums Praktische. Ne?
Nein,
es geht ums Schöne. Nicht. Also, es geht um was echtes Japanisches.
Da hast du schon recht. Gerade Köche, da sind die Messer unglaublich beliebt, weil die halt eben sehr scharf sind. Man kann gut mit denen filetieren und so weiter und so fort. Das auf jeden Fall, aber nein, für den Hausgebrauch, da braucht man es eigentlich wirklich nicht. Es sei denn halt, man ist eben Hobbykoch, ne? Aber also, nee, selbst da brauchst du es eigentlich nicht.
Ja. Naja, so, es kommt drauf an. Es gibt ja so Leute, die so ganz hochprofessionell zu Hause kochen.
Ja, okay. Gut. Japan möchte ja seine Nationalparks fördern. Da sollen ja jetzt zum Beispiel Resorts auch entstehen, damit mehr Touristen dorthin reisen, um das Ganze eben attraktiver zu machen. Und jetzt hat sich die japanische Regierung was Neues ausgedacht und ein Goshuin, habe ich das richtig ausgesprochen? Ich glaube ja, Programm gestartet. Also sprich Stempelchen, die man ja normalerweise bei Besuchen von Tempel und Schreinen bekommt. Man hat halt eben 36 Stück davon veröffentlicht und die kann man jetzt sammeln, indem man eben in einen Nationalpark reist. Ziel ist es, die Menschen halt mehr in ländliche Gebiete zu locken und halt weg von den üblichen Ballungsräumen Tokio, Kyoto und Osaka.
Ja, ich meine, das funktioniert immer, ne? Wenn du kleine Stempelchen sammeln darfst, da sind die Leute immer scharf drauf.
Komischerweise, ne? Also ich finde das immer sehr faszinierend, wenn ich ehrlich bin. Ich konnte mit den Stempeln bisher noch nie was anfangen. Aber ich meine, wenn es funktioniert, naja, warum nicht?
Ja.
Problem ist allerdings, dass sehr viele Menschen befürchten, na toll, jetzt gehen unsere Nationalparks bald den Bach runter. Denn schon jetzt gibt es ja Beschwerden über liegen gelassenen Müll, ausgetrampelte Pfade, wo man halt eigentlich gar nicht langlautschen sollte und so weiter. Also so ganz begeistert ist man jetzt nicht unbedingt von dem, was die Regierung da veranstaltet.
Ist halt wieder so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits kann ich sie ja verstehen, aber andererseits, naja, es hilft doch der Region und so weiter.
Du willst die Leute ja von den Ballungszentren wegbringen, von den üblichen Touristenfallen. Und ja.
Ja, jein, tatsächlich. Also es ist so, natürlich sagen die Präfekturen, hey Leute, schickt uns mal ein paar Touristen rüber, das könnte unserer lokalen Wirtschaft wirklich sehr helfen. Aber die Menschen, die halt dort leben, sind da sehr zwiegespalten, weil sie sagen halt, ja, klar, das könnte der Wirtschaft helfen, aber Leute, so chaotisch wie das gerade läuft, kann das auch ziemlich unangenehm für uns werden, weil unsere Infrastruktur wird das nicht packen. Und da haben sie ja tatsächlich auch recht. Die meisten Gebiete sind halt infrastrukturtechnisch nicht ganz so gut aufgestellt, wie jetzt halt eben die Ballungsgebiete als Beispiel.
Hm.
Und ja, das wird halt so teils gesehen. Auf der einen Seite, wie gesagt, ja, Wirtschaft, yay. Auf der anderen Seite, Gott, das wird eine Katastrophe.
Ja, weil die Leute sind es halt jetzt wirklich gewohnt, nichts von der Regierung zu erwarten. Also auch keine Unterstützung wirklich, wenn sie gebraucht wird.
Richtig. So, dann haben wir noch ein drittes Ding mit Touristen. Kennt ihr Itogawa?
Jetzt nicht auswendig.
Nicht? Das ist aber eine Schweinerei. Itogawa ist bekannt für seine Jadesteine. Das ist so die Jade-Region in Japan. Das Problem ist leider, dass auch da oder dass man dadurch gerade bei Touristen sehr beliebt ist, denn die laufen rum und sammeln fröhlich Jadesteine, wo sie nur finden können. Und dagegen versucht man jetzt vorzugehen, weil man einfach nicht mehr will, dass an den Flüssen Jadesteine gesammelt werden, um den Bestand zu schonen. Die Leute sollen dann halt lieber auf das Sammeln an der Meeresküste beschränken. Und dafür kann man auf eine ganz tolle Idee, man will Verhaltensregeln aufstellen.
Ich meine, also wenn die Idee jetzt wäre, dass jeder Tourist die eine Körperuntersuchung bekommt, ne? Gepäck auf, wir müssen gucken, ob sie Steine dabei haben, dann wäre das auch dämlich gewesen. Aber
ja,
Verhaltensregeln.
Aber zumindest ein bisschen mit Strafe drohen wäre vielleicht eine Idee. Ich weiß nicht, so Verhaltensregeln sind jetzt nicht unbedingt gerade das, was jetzt so die auf offene Ohren bei vielen Touristen leider trifft. Also bei einigen schon, natürlich klar, aber manche ignorieren die halt auch ganz gerne. Es geht allerdings auch ein bisschen sehr weit, muss man sagen, in der Stadt, denn sind nicht nur so kleine Steine, die du mal per Hand tragen kannst. Nee, da werden die Dinger auch ganz gerne mal in größeren Blöcken wegtransportiert. Also das ist schon wow. Und Grund dafür sind tatsächlich mal wieder, wer hätte es gedacht, soziale Medien und TV-Berichte.
Ah ja, die Instagram-Story.
Ui. Genau, das ist das allgemein große Problem. Es wird halt darüber berichtet, gerade auch über die großen Steine, die man halt eben in den Flüssen finden kann. Das ist natürlich alles wahnsinnig toll, aber ist jetzt nicht unbedingt gerade die beste Werbung.
Ja, ist der Fluch halt, ne? Fluch und Segen, wo wir gerade beim Thema schon Tourismus waren.
Ja.
Das okay. Ist es eben.
Also übrigens, ja, im Moment die Idee, dass man überall irgendwelche Piktogramme oder Schilderchen aufstellt, um Verhaltensregeln sozusagen anzuprangern. Das erwarten ja einige sich was von, ne? Aber hier bräuchte man eigentlich wirklich Polizei, die da steht und guckt, dass keiner mit einem verdammten Auto ankommt, um dann Steine einzuladen, weil das ist ja das große Problem, ne?
Nee, es ist allgemein ein Problem, dass halt eben die Flüsse leer gefischt werden. Also am Meer zum Beispiel, da kann man keine großen Steine sammeln. Die werden ja in der Regel aufgerieben, bis sie da unten ankommen und da findet man dann nur Splitter. Aber halt, wenn die Flüsse gerade bei einer Menschenmasse, die da ja ständig auftaucht, ja, die werden einfach schlicht und ergreifend leer gesammelt. Das geht natürlich nicht. Das schadet ja auch der Wirtschaft. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen.
Ja.
Also da hätte man schon mehr durchgreifen können. Ich bin übrigens auch der Meinung, dass diese Piktogramme, die die Regierung jetzt überall ausstellen will, nicht wirklich funktionieren werden. Ist eine nette Idee, aber ich glaube nicht, dass man das Grundproblem damit in den Griff bekommt. Und das Grundproblem ist nun mal, dass leider manche Touristen sich wirklich böse daneben benehmen.
Ja, ich meine, lässt sich leider aber auch nicht verhindern, oder?
Ganz ehrlich, Schilder sind schon was. Ich meine, der Nahverkehr, der Autoverkehr wäre bestimmt auch chaotischer und schlechter ohne Schilder. Aber man bräuchte schon eher noch was anderes. Ne? Du kannst ja auch nicht Auto fahren ohne einen Führerschein.
Wobei, das wäre auch nicht schlecht. Du darfst nach Japan reisen, aber vorher müsst ihr bitte einen Einreiseführerschein machen.
Ja, ich meine, so eine kleine Benimmregel.
Das war ja schon in der Diskussion. Also man hat ja darüber diskutiert, ob man nicht vielleicht mit Reisebüros weltweit zusammenarbeitet und denen dann was sagt, Leute, bevor ihr die Menschen hier einreisen lasst, gebt ihr doch mal bitte ein bisschen Überblick über unsere Regeln. Das wäre ganz nett. Das hat man natürlich verworfen, weil klar, es ist utopisch. Das wird auch nicht wirklich was bringen. Also nicht so viel, wie man gerne hätte, sagen wir es mal so. Es ist ja nicht so, dass jeder Tourist sich daneben benimmt mit voller Absicht, sondern weil er es vielleicht gar nicht besser weiß. Japan ist ja nun mal sehr gegensätzlich, was ja zum Beispiel das Benehmen in Deutschland angeht und so weiter. Und insofern, es ist halt schwierig zu sagen, ey Leute, ihr müsst euer Verhalten komplett anpassen. Das funktioniert in der Regel eigentlich nicht. Die, die Japan kennen, jetzt nicht, weil sie da waren, zum Beispiel über uns, ne, Zwinker, Zwinker, ich denke da, das ist dann eher so die Gruppe, wo man sich sowieso keine Befürchtung machen muss, aber der Gross reist halt eben das erste Mal nach Japan. Und das ist auch der Punkt, warum so Sachen wie, hey, reist doch mal in ländliche Gebiete, gar nicht so gut funktionieren werden, weil eben Statistiken sagen, viele sind jetzt das erste Mal nach Japan gereist. Klar, wenn sie wiederkommen, können es funktionieren, aber die Erstreisenden, die wird man nicht aus den Ballungsgebieten rausbekommen.
So ist
gänzlich
es.
Gänzlich
so
unmöglich.
Ah, oh Gott, wenigstens ist es besser als vorher. Also Piktogramme sind schon besser als die Schilder von damals, wo drauf stand, bitte halten Sie sich an die örtlichen Gepflogenheiten. Natürlich wird nirgendwo erwähnt, was die örtlichen Gepflogenheiten sind, ne?
Wobei ich fand die Schilder damals immer sehr lustig. So, wir hatten ja Rekordschneefall in Teilen Japans, besonders auf Hokkaido. Und also mal leider abgesehen davon, dass es wieder Tote beim Schneeräumen gab, und zwar 8 insgesamt bisher, und über 50 Schwerverletzte. Ist es halt leider so, dass der Rekordschneefall die Apfelernte in Aomori bedroht.
Ja, das ist natürlich wieder ein großer Wirtschaftsfaktor, weil das ist eigentlich eine ganz wichtige Ecke für Obst in Japan.
Ja, das ist die größte Anbauregion für Äpfel in Japan. Das Problem ist halt, dass die Rekordschneefälle die Bäume beschädigt haben. Und die Behörden schätzen momentan, dass es dadurch einen Verlust von umgerechnet rund 62,3 Millionen Euro geben wird. Das ist halt gar nicht gut. Und übrigens, in der Präfektur werden 60% der japanischen Äpfel produziert.
Meine Schnute.
Das ist viel.
Es gibt ein apfelloses Jahr.
Das, oder ein ziemlich teures Apfeljahr, um das mal vorsichtig auszudrücken. Also der Schnee ist ja logischerweise schwer und wenn da eine Rekordmenge runterkommt, dann gibt auch irgendwann der beste Ast nach. Weiteres Problem ist für sehr viele Apfelbauer, dass sie gar nicht auf ihre Plantagen kommen können, um halt eben Maßnahmen zu ergreifen. Denn naja, man kommt einfach nicht mehr durch und es schneit ja immer noch. Also nur mal, um das ganz kurz in Relation zu bringen. In der gleichnamigen Stadt meldete das örtliche Wetteramt eine Rekordschneehöhe von 126 Zentimetern. Und das ist wirklich viel.
Das ist ordentlich. Da brauchst du ein bisschen, bis du da dich durchgeschaufelt hast.
Dezent ausgedrückt, ja.
Das ist auf jeden Fall höher als Hüfthöhe bei mir. Mei, mei, mei.
Ja, das ist schon heftig. So, man möchte jetzt Schneeschmelzmittel erstmal per Drohne verteilen. Dafür wird ein zusätzliches Budget bereitgestellt. Allerdings geht man nicht davon aus, dass es die Lage halt wirklich wesentlich entschärfen wird.
Na gut, da kann man jetzt nichts machen, oder? Das ist das eigentlich schon gelaufen, die Angelegenheit.
Ja.
Ah, so ein Mist, ey. Die Auswirkungen des Klimawandels sind wirklich hässlich.
Und Japan kriegt sie halt volle Kanone tatsächlich ab. Und es wird halt immer schlimmer. Also erst hat man ja ursprünglich gesagt, so, oh mein Gott, hier kommt so wenig Schnee runter. Man hat ja schon Befürchtung, dass man das Schneefestival in Sapporo absagen muss. Ja, und am nächsten Tag dann Rekordschneefälle. Juhu. Was übrigens auch dazu führte, gerade für die Besucher des Schneefestivals, weil es hat an dem Tag eröffnet, die fanden das wahrscheinlich nicht so lustig, weil das hat die Heimreise ein bisschen erschwert oder das Hinkommen, je nachdem.
Ja.
Also es ist schon wirklich krass, so von einem Tag auf den anderen, Flop. Wirklich heftig. So, kommen wir mal zu japanischen Apotheken. Denn die kämpfen tatsächlich mit einem Anstieg von Diebstählen, auch bei Ausländern und zwar von organisierten Gruppen. Und deswegen hat die Polizei jetzt Empfehlungen veröffentlicht, um da ein bisschen einzugreifen. Denn das wird halt immer schlimmer. Und zwischen Januar und November letzten Jahres wurden immerhin 13.754 Ladendiebstähle in Apotheken gemeldet. Das ist also deutlich mehr. Die Zahl ist halt signifikant wirklich gestiegen. Zwar sind 80% der Ladendiebe immer noch Japaner, aber wie gesagt, die Zahl der Ausländer, die halt klauen, nimmt zu und vor allen Dingen haben Ausländer anscheinend den Hang, einen höheren Warenwert zu klauen.
Ja, dann ist es auf jeden Fall keine Einzelpersonen, die unbedingt was brauchen, ne, unbedingt medizinische Versorgung, sondern das sind Leute, die das dann verkaufen möchten, ne? Das ist dann organisiert.
Das ist es eben. Dazu kommt, dass die Banden ziemlich organisiert vorgehen. Also sprich, einer geht rein, lenkt halt ab, der andere sackt halt ein und einer steht Schmiere. Das fällt halt auf und jetzt hat man halt gesagt, so passt mal auf, liebe Freunde, ganz, ganz wichtig, alles, was teuer ist, bitte nicht mehr in die Regale so stellen, sondern stellt da bitte leere Verpackungen hin, denn naja, es ist halt leider nicht so leicht unter Kontrolle zu bekommen.
Nee, das geht nicht. Puh, also ich kann mich gar nicht erinnern. Ich meine, bei unseren Apotheken ist es ja eigentlich schon Standard, dass das meiste irgendwie hinten gelagert ist, hinter der Theke, ne?
Ja, Diebstähle wird es wahrscheinlich auch geben, aber das ist dann wahrscheinlich eher Verbandsmaterial oder
Hustenbonbons.
Ja, oder halt eben Kosmetika, die sind ja auch, okay. Also die ganz teuren Sachen, die werden da ja auch gerne verkauft. Ich denke mal, sowas wird schon auch geklaut. Ich weiß allerdings nicht, wie hoch die Gesamtsumme in Deutschland ist. Aber man muss ja auch mal ehrlich sein, ja, so Medikamente, das geht halt nicht, weil die werden grundsätzlich nur per, also immer rausgesucht. Wir kennen sie ja noch alle, diese extrem langen Schubladen, die immer rausgeholt sind. Ich fand die immer cool. Hey. Jetzt sind es ja leider Roboter. Na, eigentlich sehr schade. Ich fand die Schubladen immer toll. Naja, so ändert sich das halt alles. So, Japans Verbraucherschützer waren vor einer neuen Betrugsmasche in den sozialen Medien. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also diese Betrugsmasche, ouch. Es geht halt da mal wieder typisch drum, hey, hier kannst du schnell Geld verdienen. Kleiner Tipp, liebe Leute, bietet euch jemand schnelles Geld im Internet an, ignoriert's. Und nein, der nigerianische Prinz kennt euch nicht. Auch die E-Mail könnt ihr ignorieren. Es ist so, dass die Masche darum geht, dass man eben Screenshots von Videos machen soll, um damit Geld zu verdienen. Man soll dafür angeblich einen V-Locker helfen oder was immer das auch ist.
Ein Videoblocker.
Video. Hätte ich jetzt auch selbst abkommen können. Und die Masche ist halt ganz lustig. Man kriegt halt so ein paar Cent tatsächlich, wenn man eben so ein 2-3 Sachen macht. Dann will man mehr verdienen, wird man halt eben auf Telegram zum Beispiel eingeladen oder eine ähnliche Messenger-App. Und dann werden halt höher bezahlte Aufträge bis zu mehreren 100.000 Yen angeboten. Aber dafür wird dann eine Teilnehmergebühr verlangt. Die ist dann so in der Höhe von einigen tausend Yen. Und es geht halt weiter, es wird halt immer höhere Gebühren verlangt. Und irgendwann, wenn man dann stutzig wird, so, hä, kriege ich jetzt auch irgendwann mal Geld, dann heißt es, Leute, du hast aber hier nicht gut bei dem Auftrag gearbeitet, du hast da einen Fehler gemacht, das musst du jetzt nochmal machen, bis man dann wahrscheinlich merkt, ich glaube, das ist eine Betrugsmasche. Und die Zahl derer, die darauf reinfallen, steigt leider. Im Jahr 2024 wurden 1615 Opfer bei der, oder meldet sich 1615 Opfer bei der Verbraucherschutzbehörde. Die Dunkelziffer dürfte natürlich um einiges höher sein, weil man schämt sich ja auch, dann da mal, ja, ich sag mal, Rat zu suchen. Und der geschätzte Schaden ist mittlerweile mindestens bei 1 Milliarde Yen angekommen. Das sind 6,2 Millionen Euro. Und das ist schon ordentlich.
Ja, ich schätze mal, dieses Schamgefühl wird die größte Waffe sein in dem Falle. Mhm. Weil die haben keinerlei Boden, auf dem sie stehen, rechtlich gesehen. Ne? Da ist kein Vertrag oder so, den sie durchsetzen könnten. Niemand wäre zu irgendwelchen Zahlungen verpflichtet. Die können verlangen, was sie wollen. Ne? Das ist nur funktioniert nur, wenn man Druck auf die Leute ausüben kann.
Ja,
und wenn sie es mit sich machen lassen. Ne?
Eben, dazu kommt ja auch noch, dass naja, das Geld wird man eh nicht wiedersehen, weil es sind halt eben ausländische Banden in der Regel. Und also gerade über Social Media ist ja in Japan, da rollen ja die Betrugswellen nur förmlich. Das ist also wirklich der Wahnsinn, was da los ist. Ich meine, bei uns ist das schon wirklich schlimm, was man da teilweise zu sehen bekommt, weil Facebook, X und wie sie alle heißen, haben ja nicht unbedingt gerade den Hang dazu, aufzupassen. Da werden dann mal eben Anzeigen ausgespielt, wo du dir so denkst, ja, nee, klar, hallo, nigerianischer Prinz. So nach dem Motto, also sprich, man sieht eigentlich gleich, dass es eine Betrugsmasche ist, aber es fallen halt leider sehr viele drauf rein, weil es eben schnelles Geld ist. Deswegen funktioniert ja auch dieses Yami Baito in Japan so verdammt gut, also diese dunklen Nebenjobs, weil momentan einfach jeder versucht, irgendwie nebenbei Geld zu verdienen. Das ist halt ein florierendes Geschäft, dann logischerweise für Betrüger. Schade.
Ja, das sind halt Sachen, da muss Japan noch ordentlich so ein bisschen nachbessern. Wieder das Thema Aufklärung.
Naja, sie sind dabei, jetzt zumindest Facebook ordentlich auf die Finger zu klopfen und das wird auch Zeit.
Ja, das waren sie ja schon eine ganze Weile. Also dieses Thema auch mit Fake-Werbung, Fake-Postings, Fake-Profile gibt es ja in allen möglichen Variationen und Ausführungen. Da wollte ja Japan grundsätzlich gegen vorgehen. Auch richtig. Nicht nur bei Facebook.
Nee, das nicht. Aber bei Meta ist es gerade ein bisschen akuter, weil jetzt auch bekannte Gesichter klagen, weil sie einfach keine Lust mehr haben, ständig für diese Fake-Werbekampagnen genutzt zu werden, obwohl sie es ja logischerweise gar nicht wollen. Weil das ist auch rufschädigend, ist ja logisch.
Ja, ich habe eine kleine Studie letztens mir angeguckt, dass je nachdem, was für ein sozialen Medienportal es ist, können bis zu einem Drittel der ganzen Nutzer Bots sein.
Yep. Außer bei X, da ist es mehr. ne, also das muss man jetzt mal ehrlich sagen. X strotzt ja nur so vor Bots. Das ist ja der Wahnsinn. So, kommen wir zu unserem letzten Thema. Nehmen wir mal wieder Fukushima. Denn Fukushima Daiichi, also das Atomkraftwerk, hat ja nicht nur Brennelemente, die noch geborgen werden müssen. Nee, es gibt auch einen ganzen Haufen kontaminierte Erde. Und die muss langsam mal irgendwo gelagert werden, denn die Regierung ist verpflichtet, eine endgültige Lagerung bis 2045 festzulegen. Und seit Dezember lagern etwa 14 Millionen Kubikmeter in einem Zwischenlager zwischen den Gemeinden Okuma und Futaba. Und jetzt hat das japanische Umweltministerium gesagt, naja, bis 2030 werden wir uns entscheiden, wohin mit der kontaminierten Erde. Und man ist natürlich ganz schlau, man sagt halt eben, naja, nee, also alles wollen wir ja nicht lagern, einiges kann man ja weiterverwenden in der Landwirtschaft oder im Straßenbau. Das gibt jetzt allerdings ein paar kleine Probleme. Denn erstens, keine Präfektur möchte die Erde weiterverwenden. Die sagen halt gerade bei der Landwirtschaft, nee, ist klar. Ich meine, das gibt wahrscheinlich große Kartoffeln, aber die will man nicht unbedingt essen. Und allgemein möchte auch wirklich eigentlich niemand wirklich ein Endlager haben. Da sprechen sich immer mehr von aus. Hinzu kommt, man wirft der Regierung vor, dass das Ausfallverfahren nicht ausreichend erklärt wird. Also man befürchtet dadurch, dass die Kontaminierung eigentlich größer sein könnte als bei normalen Atommüll.
Auch interessant, mit welcher Begründung im Prinzip?
Naja, sie sagt halt eben nicht, was genau die Kriterien sind für die Auswahl.
Ach so, also deswegen meinst du, ist das Risiko höher?
Deswegen gehen sie davon halt aus. Das ist es, ja, schätze ich mal. Also, wohlgemerkt, wiederverwendet werden soll nur Erde mit einem Strahlenwert von bis zu 8000 Becquerel, oder wie das heißt, pro Kilogramm. Das gilt allgemein als ungefährlich für die Umwelt. Man will das Ganze dann nochmal mit Erde, also mit normaler Erde bedecken, damit halt das Risiko weiter gesenkt wird. Aber für die Präfekturen sagen halt eben auch, nein, Leute, das können wir nicht machen. Das schadet vor allen Dingen logischerweise der Landwirtschaft, was verständlich ist.
Das ist ein Rufproblem, ist das.
Ja, ein ganz gewaltiges. Und die Sache mit dem Endlager ist halt auch immer so eine Sache, weil, Japan möchte einige Endlager bauen aktuell und man traut das der Regierung halt nicht wirklich zu, dass man da ganz ehrlich ist.
Ja, aber ganz ehrlich, das ist nicht nur ein Japan-Problem, das ist ein Weltproblem. Da kann man keiner Regierung wirklich trauen. Ich meine, das einzige wirklich funktionierende Endlager für Atommüll auf der ganzen Welt ist in Amerika und die haben da auch, glaube ich, nur eins oder zwei davon. Wenn es ich meine, viele Leute planen, viele Leute bauen dran. Selbst solche Länder, wo man dann halt die Regierungen eher ein bisschen mehr Vertrauen nimmt, wie die skandinavischen, wie Finnland oder so. Aber fertig ist da noch keins. Und wenn dann Japan sagt, ja, bis 2030 haben wir uns entschieden, wo wir es bauen, dann ist es ja schon mal eindeutig, ne? Da wird noch nicht mal versprochen, wir werden eins gebaut haben, wir werden die Pläne fertig haben. Nein, wir werden entschieden, wo wir das hinmachen. Haha, das ist ein Minischritt, ein Furzschritt. Und der ist was in 5 Jahren erst? Naja, also ich glaube es Ihnen auch nicht.
Naja, man ist zumindest schon mal ein Stück weiter als vor ein paar Tagen. Aber. Ja. Es ist halt wirklich ein Problem. Hinzu kommt ja auch, dass die Erde aktuell offen gelagert wird. Es steht halt so gemütlich in gestapelten Säcken rum. Und es gab jetzt schon öfters mal einen kleinen schnuckeligen Tornado, der die Erde sonst wohin transportiert hat. Das ist, glaube ich, vorletztes Jahr ist das passiert. Und da ist man natürlich alles andere als glücklich drüber, dass auf einmal kontaminierte Erde fröhlich durch die Gegend fliegt. Deswegen, es muss was passieren. Es hätte eigentlich schon längst was passieren müssen, weil die steht nicht erst seit gestern da rum.
Ja, ein Tsunami. Er muss noch nicht mal ein großer sein. Mhm. Und dann wird das ganze Müllzeugs wieder durch die Gegend gespült.
Ja, oder ein Tornado. Vernünftig aber drüber gefegt, ne? Dann,
ein Taifun, ja.
So, Mami, wir haben da was neuerdings oben im Dach stecken. Schwarz, groß und ist voll mit Erde. Würde ich mir Gedanken machen. Nee, also, ich finde halt auch, die Regierung geht mit dem Thema Fukushima allgemein ziemlich lässig um, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also, jetzt zum Beispiel hat sie herausgestellt, wir können gerade unsere Tanks nicht errichten auf dem Gelände von Fukushima Daiichi. Ist ein bisschen zu windig, ist ein bisschen unpraktisch. Bei der Wassereinleitung hat man ja auch im Prinzip so, nee, wir machen das jetzt, egal was ihr alle sagt. Und die Sache mit den Brennstäben geht ja auch nicht wirklich voran. Man hat ja erst, 0,2 Gramm, glaube ich, gerade mal hochgeholt. Und da liegen ja ein paar Kilo rum. Der ganze Rückbau funktioniert auch nicht so wirklich. Der hängt ja komplett hinterher. Also so ganz funktioniert das einfach alles nicht.
Ja, nee, muss man dazu auch sagen, sowas ist immer eine jahrzehntelange Angelegenheit.
Ja, natürlich, klar.
Auch wenn man an andere Beispiele guckt, wie Tschernobyl, das hat ja auch sehr viele Jahrzehnte gedauert und ist immer noch im, ja, also ist nicht abgeschlossen.
Naja, Tschernobyl sitzt doch unterm Betonpanzer, ne? Oder richtig?
Ja, klar.
Naja, also ein Betonpanzer und dann noch ein Stahlschild um drumherum, weil halt Beton, naja, doppelt hält besser, ne?
Naja, logisch. Nein, aber es ist halt trotzdem so, es wirkt schon ein bisschen so, naja, da ist halt ein Atomkraftwerk in die Luft geflogen, aber schon ein paar Jahre her, jetzt können wir langsam mal ein bisschen Ruhe reinbringen, ne? Und das läuft halt alles und so weiter. Und es gibt einfach zu viele ungeklärte Fragen aktuell. Und wir wissen alle, sicher ist Atomkraft definitiv nicht. Dementsprechend hat übrigens jetzt auch ein japanischer Energieversorger darum gebeten, dass man doch die Menge an Atommüll, die nach Frankreich geht, erhöhen möchte, weil man einfach ja mit dem Atommüllendlager, Aufbereitungsanlage, das war's, weil man mit der einfach nicht weiterkommt. Da gibt's ja auch Bauverzögerungen ohne Ende.
Ja, es ist echt wirklich traurig, denn Atomenergie auf dem Papier sollte eine fantastische Sache sein, aber sie zeigt einfach die Probleme der Menschheit an sich. Du kannst keiner Regierung auf der Welt Atomenergie anvertrauen, weil sie einfach nicht effizient damit umgeht. Weil
ja.
Guck mal, wie lange hätten wir schon die Technologie, um Atommüll Rückstände wieder zu verwenden. Wie lange hätten die Leute schon nach Endmülllagern suchen können? Atomenergie gibt's seit den 50ern, ja? Die ganze Welt hat nur geschlafen, nur geschlammt, nur Mist gebaut damit. Also, es ist nicht, dass die Technologie unbedingt das Allerschlimmste, der Teufel auf Erden, sondern einfach, man kann Menschen die anvertrauen.
Naja, deswegen hört man auch momentan von allen möglichen Politikern, Fusionskraftwerke sind schlechthin. Dinger existieren zwar nur auf dem Papier, aber was soll's? Also außer, wenn du nach Politikern in Bayern gehst, da gibt's die Dinger anscheinend schon. Ich weiß jetzt nicht, wie sie hieß, aber die hat das ja letztens in der Talkshow gesagt.
Oh Mann.
Auf der anderen Seite darf man auch ein paar Sachen nicht vergessen. Atomstrom ist einfach teuer, weil ein Atomkraftwerk muss versichert werden. Kriegst du keine Versicherung mehr hinzu. Du findest eigentlich gar keinen mehr, der das Ding freiwillig noch auf eigenes Risiko betreibt und es muss gnadenlos subventioniert werden. Ist vielleicht jetzt nicht unbedingt die beste Stromerzeugungsart, aber naja, gut. Dafür hat Atomenergie aber eine verdammt große Lobby. Ja, und wenn dann halt was passiert, dann haben wir es so wie hier, wo es irrsinnig langsam vonstatten geht.
Ja.
Ja, und wenn man bedenkt, Fukushima selbst, also die Region auch um das Atomkraftwerk selbst, war ja gerade auch wirtschaftlich erst im Ausschwung, bevor das halt passiert ist. Also zum Beispiel das Fleisch aus Fukushima, das hat sich ja gerade erst einen Namen gemacht. Und das wurde dadurch halt alles zerstört eigentlich. Das ist schon heftig, diese Auswirkung. Und deswegen sollte man vielleicht auch mit der Endlagerung der kontaminierten Erde anders umgehen. Das könnte Wunder helfen.
Oh ja.
Aber das ist eh so ein ewiges Thema. So, liebe Leute, damit sind wir dann durch für heute. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wie gesagt, sorry, dass ich hier am Rum bin. Ich hoffe beim nächsten Mal nicht mehr. Wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumikai.com, da haben wir jeden Tag was für euch. Folgt uns, wo ihr uns folgen könnt, liked uns, wo ihr uns liken könnt, würden wir uns wahnsinnig drüber freuen. Wir hören uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.